Hallo alle zusammen und willkommen im Arztsein-Podcast. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und ja, ich freue mich, dass wir heute mit dem Interview mit Charlotte und Jana weitermachen und es jetzt den zweiten Teil gibt über unsere Gedanken und Erfahrungen und Janas Expertise als Psychologin zum Thema Impostergedanken und das Imposter-Syndrom. Ich denke, da findet ihr euch alle wieder. Wer den ersten Teil letzte Woche noch nicht gehört hat, also die Podcast-Folge zuvor, Podcast-Folge Nummer 63, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, bitte einmal zurückspringen und von Anfang an reinhören und dann den heutigen Teil im Nachgang als zweiten Teil hören. Wir haben das geteilt, die Podcast-Folge, weil wir gedacht haben, dann kann man ja, dieses lange Thema, dieses lange Gespräch gut in zwei Sitzungen durchhören und ja, nochmal mit frischen Verstand, sage ich mal, die Inhalte konsumieren, wahrnehmen, lernen, hören, fühlen. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr die zweite Podcast-Folge auch anhören wollt. Wenn euch der Podcast taugt und ihr wieder, wie gesagt, einen Aha-Moment nach dem anderen habt oder einfach sagt, ja, heute habe ich was mitgenommen, das hat mir gut getan, das hat mir gefallen, danke, dann lasst als Dankeschön sehr gerne ganz kurz eine 5-Sterne-Bewertung da, denn damit kann der Arzt seinen Podcast weiter wachsen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast anderen Kollegen und Kolleginnen mit ans Herz legt, sie ins Boot holt und ja, den Podcast weiterempfehlt. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, den zweiten Teil jetzt ja, anmoderieren zu dürfen. Ganz viel Freude und nochmals lieben Dank an Charlotte und Jana für die Zeit, für die Expertise, für das Gespräch und ja, alles, was wir daraus gelernt haben und mitnehmen dürfen. Ich hatte gerade jetzt noch einen weiteren Gedanken. Mal gucken, ob ich den so zusammenbekomme, weil ich habe mich jetzt gefragt, wo kommt das denn her, jetzt wenn wir über Fehlerkultur oder Lernkultur ist übrigens ein super Wort, das muss ich mir merken, anstatt Fehlerkultur. Angenommen, wir wollen jetzt mal herausfinden, weshalb meine Vorgesetzten vielleicht so streng sind oder andere oberärztliche Kollegen so streng sind und genau diesen Ton an, diesen destruktiven Umgang halt auch anschlagen. Das macht nicht jeder und nicht jeder im gleichen Ausmaß und auch tagesformabhängig auf jeden Fall. Vielleicht skizziere ich das jetzt auch gerade sehr, sehr einseitig, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir da noch sehr, sehr viel Potenzial haben zum Verbessern und Lernen in der Klinik, was das Lernen angeht. Und wenn wir jetzt überlegen, bei uns geht es ja wirklich um was. Also das ist ja wie in der Flugbranche, nur irgendwie haben wir es nicht hinbekommen, diese Lernmechanismen so aufzubauen, dass wir, ich muss sagen, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge mit einer Stewardess zugemacht, mit einer Flugbegleiterin. Sie sagt, jedes Team ist anders und man ist nie in der gleichen Besetzung auf einer Maschine und immer sind andere Kollegen, Kolleginnen mit vor Ort und trotzdem funktioniert das. Trotzdem funktioniert von Anfang bis Ende alles. Und da muss ja irgendwo ein Prozess stattgefunden haben, weshalb die Zusammenarbeit so funktioniert, weshalb man so gut über das Lernen reden kann. Und wieso funktioniert das bei uns in der Klinik nicht? Bei uns geht es ja auch wirklich um sehr viel. Bei uns geht es um Gesundheit von anderen Menschen und im schlimmsten Fall eben auch um den Tod. Und ja, es geht auch um Klagen, es geht um Geld, irgendwo auch das natürlich. Und all das hängt dann ja wieder meinen Vorgesetzten im Nacken, um das jetzt nochmal eine Ecke weiterzuspielen. Und dann vielleicht auch die Frage, wo kommt die Arbeitskultur in der Klinik denn her? Also wer ist jetzt noch hauptsächlich in der Klinik tätig? Wie alt sind die Kollegen? Was haben sie vorher gelernt? Wie sind sie aufgewachsen?
20 Jahre im Beruf bin, weil immer noch mal wieder könnte ja was Neues sein. Und je nachdem, wie der Mensch damit umgeht, könnte es sein, dass dann aber der Mensch, der rechts oder links davon steht, das alles abkriegt. Also dann wäre das eher eine Art von, ich wehre mein Gefühl ab und du stehst halt da, du kriegst es halt. Und ich lasse dich ein bisschen fühlen, wie es mir gerade geht. Also Aktiv-Passiv-Verkehrung nennt man das dann. Du fühlst jetzt dich mal ein bisschen scheiße, weil ich mich gerade ziemlich scheiße fühle, aber ich muss gerade funktionieren. Und dann kann es schon sehr, sehr harsch werden. Eigentlich gar nicht aus der Idee heraus, ich möchte dich wirklich entwerten, sondern ich habe gerade selber so viel Spannung, ich weiß nicht wohin und du kriegst es ab. Nicht eine besonders soziale Art der Abwehr von eigenen schwierigen Gefühlen, aber ich finde, so wie du es beschrieben hast, klingt es erstmal nach einfach, das ist ja irgendwie so ein hochwirksames Übertragungsgeschehen. Also in Analyse spricht man viel von Übertragung, was sich dann so ein bisschen, also Gefühle, die sich dann so ja, ganz salopp gesagt hin und her übertragen. Also ich kann auch was fühlen, was der andere gerade fühlt. Ich komme in Anspannung, obwohl eigentlich bei mir gerade alles fein ist. Ich kann nervös werden, weil ich merke, der Mensch neben mir, der hat richtig das Beinhibbeln schon, der weiß gar nicht wohin mit seiner Nervosität. Und so, und es gibt Rollenübertragung, es gibt dann, das ist jetzt so umfangreich dafür, aber das ist sowieso ja hochwirksam. Wie Charlotte schon vorher meinte, sind überall so Omas und Opas und Mamas und Papas und da kommt so ganz viel Familiendynamik zusammen. Dann noch Leistung, sowieso ein sehr leistungsdefiniertes Selbsterleben. Wahrscheinlich Arzt sein, das heißt der Podcast ja auch spannenderweise so, Arzt sein, auch als eine Art von Identität. Das bin ich. Und wenn ich in dieser Rolle was mache, dann hat es ja viel mehr mit mir zu tun, als wenn es einfach, in Anführungsstrichen, nur irgendeine Arbeit wäre. Dann war es halt die Arbeit. Aber wenn es eine Art von meiner Identität, das ist ein Teil von meiner Identität, was ich glaube, in dem Beruf schon auch hilfreich sein kann, weil es eben mit so viel Verantwortung einhergeht und sich damit zu identifizieren, bringt auch viel Gutes mit sich. Aber dann, glaube ich, wird das Ganze sehr, sehr aufgeladen.
Ich glaube, aufgeladen ist ein sehr, sehr gutes Wort für unsere Arbeit, weil man muss ja auch sagen, allein schon, ich glaube, man kann sich nicht damit identifizieren, wenn man auch einfach diese Anzahl an Stunden in der Klinik verbringt. Ne? Also das kommt ja noch on top. Es ist ja nicht nur so, dass wir das vielleicht aus guten Werten heraus, auch mit Idealismus, diesen Beruf verfolgen, sondern auch noch on top sehr viel Zeit damit verbringen. Also auch die Nachbereitung, die in der Klinik ja fehlt, was die Lina eben angesprochen hat, mit man hat eine Situation, die schwierig ist, man durchlebt sie, man bringt sie vielleicht auch wirklich sehr gut hinter sich, aber trotzdem fehlt diese Nachbereitung. Das heißt, das macht man dann zu Hause in seinem Kopf und durchlebt das immer wieder. Also insgesamt die Zeit, die ich in meinem Kopf Ärztin bin, ist deutlich mehr als die Zeit, die ich Privatperson mit anderen Gedanken bin. Ich glaube, dann kann sich das noch viel besser, also setzt sich das noch viel besser fest, was du eben beschrieben hast, Jana. Und ich muss auch noch etwas beichten an der Stelle, wenn ich, oder Lina, möchtest du kurz,
ja,
noch später beichten?
Ist aber nur ein kurzer Kommentar, weil das so schön reinpasst. Das, so in Freundesgruppen, die primär aus der Klinik kommen, stelle ich das auch immer wieder fest. So, wenn wir uns treffen, vor allem nach der Arbeit, dann ist 95% der Zeit geht es irgendwie um die Klinik. Und wir nehmen uns alle immer irgendwie vor, wir haben ja auch noch andere Hobbys und wir mögen uns ja und kennen uns auch darüber hinaus. Und man könnte ja auch mal über andere Sachen sprechen. Das passiert auch so am Rande, aber es kommt immer, immer wieder dahin zurück. Und das haben wir auch schon mal reflektiert und uns überlegt, woher kommt das eigentlich? Und sind auch zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich ist es einfach, dass man sich 12 Stunden am Tag damit so im Schnitt gefühlt, physisch damit befasst, aber im Kopf halt gar nicht hinterherkommt und dass da halt irgendwo ein Ventil sein muss und das Ventil kann leider auch nicht irgendwer sein. Wenn ich meinem Papa das erzähle, versteht der Bahnhof, der kann das überhaupt 0% nachempfinden. Da werde ich nur mit großen Augen angeguckt und dann heißt es, wie 100 Patienten in 24 Stunden musst du alleine betreuen und ich denke mir, dann kommt die Systemkritik und damit kann man halt wirklich dann gar nichts anfangen leider und ja, das passt, glaube ich, an der Stelle ganz gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Naja, ich finde, das ist schon auch ja ein sehr realistischer Bezug, wenn ihr sagen könnt, wir verbringen in dieser Rolle und mit diesen anderen Menschen auch so viel Zeit und so viel mehr Zeit als in allen anderen Rollen, dass das natürlich auch sehr, sehr viel damit macht, wie ich dann auf mich gucke und wie ich mich fühle. Und es wird ja Vorgesetzten wahrscheinlich nicht anders gehen, also ist pauschal gesagt. Und wenn ich mir dann vorstelle, es passiert etwas, und das soll jemand in der Lage sein, in dem Moment von seinem Selbstwertgefühl zu trennen. Sagen, das macht mich aber als Mensch gerade nicht schlechter, sondern mir ist da was einfach misslungen. Das ist wahrscheinlich einfach eine große Herausforderung, das dann so zu leisten. Das finde ich, ist mich bei Kindern durchaus ja ähnlich, wenn die sehr, sehr viel Zeit in der Schule verbringen oder Jugendliche nachher sehr, sehr viel Zeit in der Schule verbringen und sich dann aber anders irgendwie definieren sollen als über Schule. Da fragt man sich aber, wie denn? Die sind doch da die allermeiste Zeit. Und in der freien Zeit sollen sie sich auch noch mit beschäftigen. Dann sollen sie Hausaufgaben machen, dann sollen sie lernen dafür, dann müssen sie verdauen, was da irgendwie passiert ist in der Schule. Also so, so, so viel Zeit in der Woche wird irgendwie mit diesem Ort und mit dem Ganzen, was da passiert, innerlich verbracht. Sagt man das so? Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Dass es kein Wunder ist, dass dann das Bild von mir, was ich habe und mein Gefühl von, wie gut fühle ich mich, dass das dann irgendwie auch gekoppelt wird an das, was da passiert. Und dass natürlich die Angst dann steigt, wenn da was nicht Gutes passiert, wenn ich eine nicht gute Note kriege, dann fühle ich mich schlecht. Und zwar nicht ich selber einfach nur so ein bisschen von, ach wie blöd, das ist irgendwie doof gelaufen, weil natürlich fühlt es sich nicht schön an, zu scheitern. Man könnte sich aber auch über einen Lehrer ärgern oder Lehrerin und sagen, irgendwie ist halt auch eine blöde Arbeit gewesen, dann wäre es ja eher den äußeren Umständen zugeschrieben, sondern so richtig als Mensch. Ich bin blöd, ich bin dumm, mein Leben wird nichts werden. Und wenn dann noch Eltern damit reinspringen, weil sie auch so Zukunftsängste haben, dann wird das Ganze noch sehr groß und diese Kinder wachsen ja ran. Das werden Jugendliche, das werden Erwachsene, Erwachsene und die stehen nachher im Beruf und haben natürlich irgendwo diese Überzeugung mehr oder weniger bewusst noch im Hintergrund wirksam als Motor. Ich muss das hier gut machen, weil, also entweder weil man mich sonst nicht lieb hat, jetzt kindlich gesprochen, oder weil ich sonst überhaupt keine Anerkennung habe oder vielleicht auch Existenzängste, weil sonst mein Leben den Bach runtergeht, dann verliere ich meinen Job, dann verliere ich alles, so ein Katastrophendenken. Jetzt kommen wir ein bisschen abmerkig, aber ihr wisst vielleicht, wie ich das meine.
Wird noch ein bisschen dadurch befeuert, denke ich manchmal, dass wir so häufig den Bereich wechseln auch, dass man gerade irgendwo angekommen ist und sich so halbwegs in seiner Komfortzone eingesiedelt hat und dann geht man zum Beispiel von Station in die Notaufnahme oder auf Intensivstation oder irgendwo anders hin, wo man mit dem Handwerkszeug, was man sich gerade mühsam irgendwie beigebracht hat und mit dem sozialen Standing, was man vielleicht auch in dieser kleinen Untereinheit von Krankenhaus, in der man da gearbeitet hat, sich gerade erarbeitet hat, dass das plötzlich einfach wieder wegfällt und man fängt wieder von Null an. Und so ist es ja eigentlich auch das ganze Studium hindurch. Man ist ständig in neuen Gruppen, in neuen Konstellationen, man muss Blockpraktika machen, Formulaturen, Pflegepraktika, nachher MPJ. Es wechselt immer durch und man muss sich immer wieder neu behaupten und das hört im Beruf letztendlich nicht auf. Und es ist ja irgendwo auch was sehr Schönes, dass man diese Herausforderungen hat und immer lernt, aber es ist eben dann häufig auch mit so einem Druck und mit so einer Erwartungshaltung verbunden, dass einem das manchmal auch so ein bisschen den Spaß nehmen kann, finde ich, und dann mehr vielleicht auch mit Angst verknüpft ist, auch Angst vor, das hatten wir vorhin schon mal, vor unerwarteten Situationen, die eine gewisse Art von Kontrollverlust vielleicht auch auslösen können, wenn man dann nicht direkt weiß, was man machen soll und einem gesagt wird dann danach, warum wusstest du nicht, anstatt dass man einfach entspannt an diese Situation rangehen kann und ausprobieren kann und lernen kann. Und da sind wir wieder bei dem Lernen ist schwierig, wenn man Angst hat. Aber das ist auch was, was ich glaube, was man einfach annehmen und lernen muss. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen, dass diese abstrakte Angst, die man vor Sachen hat, dass die vor allen Dingen eben dann auftritt, wenn man nicht in dem drin ist, was man beruflich macht, sondern die ist meistens beim Einschlafen da oder wenn man nach Hause geht oder wenn man sich Gedanken über den Dienst macht. Die ist ja selten in der Situation wirklich präsent, ganz krass, wo man handeln muss. Da sind ja ganz viele andere Emotionen, Adrenalin und Cortisol und Stress und man muss und man hat irgendwo auch Angst, aber die ist gar nicht so diese Primäremotion. Und ich glaube, es ist halt, Nicole, das besprechen wir auch häufig in den Erster-Dienst-Seminaren, es ist primär diese Angst vor etwas sehr Abstrakten, was alles passieren könnte. Und es gibt ja irre viele Möglichkeiten, was passieren kann. Aber in der Situation selber, wenn dann was passiert, dann kann man ja mit den Bausteinen, die man hat, umgehen. Und wie man es dann macht, das ist dann situationsabhängig und was man draus macht vor allen Dingen auch. Aber das ist, glaube ich, was ganz stark diese ganzen Gefühle noch mit befeuert. Dass man nicht am Platz A sitzt und da auch sitzen bleibt und die nächsten 5 Jahre und sich da irgendwie so sein Nest baut und sich damit wohlfühlt, sondern dass man halt ständig in neue Gewässer geworfen wird. Was irgendwo auch mehr total schön ist, aber ich glaube, da muss man über die Jahre dann eben eine sehr gesunde Einstellung zu gewinnen und vielleicht auch ein bisschen loslassen.
Du hast es einmal tatsächlich ganz cool gesagt. Ich glaube, das hast du auch in unserer Vorbereitung noch mit festgehalten gehabt, dass Medizin ein Nimmersatt ist. Also prinzipiell, es gibt ja immer irgendwas nicht zu wissen. Und gerade wenn du so glaubst, okay, jetzt habe ich die Leitlinien zu der und der Erkrankung gelesen und du hast es voll verstanden, du hast es drauf, du bist auf dem neuesten Stand von dem, was die Forschung gerade hergibt, weißt du vielleicht trotzdem, dass du die genauen Studien dahinter nicht zitieren kannst, so in Anführungszeichen. Also es gibt ja immer nochmal das Next Level, was man da nicht weiß. Und vielleicht ist auch einfach das noch mit so ein Thema, was natürlich auch dann insbesondere die Personen, die das Lernumfeld mitbestimmen, die wissen das ja mehr. Also die haben einfach auch die Arbeitserfahrung, ne? Die haben die längere Zeit, um Wissen anzusammeln und vielleicht spielt das dann auch noch mit rein zu dem Teil, den du eben uns geschildert hast. Jana, hast du dazu auch noch Gedanken?
Ja, ich würde sagen, es geht so ein bisschen anscheinend darum zu lernen, dass ich ein Nichtwissen und ein Nichtkönnen habe und das immer so bleiben wird. Und egal, wie viel ich übe und wie viel ich lerne, ich werde immer wieder damit leben lernen müssen, dass ich etwas nicht weiß und nicht kann. Und das kann ja auch unglaublich beruhigend sein. Also wenn dann kein überzogener, perfektionistischer Anspruch da ist, der sagt, aber das will ich erreichen, was ja nun mal nicht möglich ist. Also wenn ich immer das Unmögliche erreichen will, ja, dann bin ich natürlich frustriert. Das geht nicht anders. Und wenn ich mir klar mache, das gibt es halt nicht, das geht halt nicht, dann kann ich ja sehr beruhigt sein, weil ich sagen kann, okay, aber so wie es ist schon anscheinend ganz schön gut. Und wenn ich mich dann auch mit mir selber vergleiche und sage, also vor 3 Jahren da konnte ich manches noch nicht oder da wusste ich manches noch nicht. Werde ich da auch an der Stelle einen vielleicht ganz hilfreichen Vergleich damit mir. Wenn ich dann aber wieder in einer Umgebung bin, die vielleicht doch einen Anspruch mitbringt, der nicht erfüllbar ist, dann wird es wieder schwierig, weil dann versuche ich mit diesem Nichtwissen und Nichtkönnen Umgang zu finden, was ja nun mal immer da sein wird. Und von außen wird immer wieder rückmeldet, doch, das kannst du wohl alles wissen und das kannst du wohl alles können.
Und vielleicht ist das dann auch ein guter Moment wieder, um über Perfektionismus zu reden, weil der gründet sich ja irgendwo auf Ansprüche, so wenn ich es richtig verstanden habe, die wir selbst an uns herantragen, aber die wir auch manchmal nach außen übertragen. Also ich weiß das zum Beispiel auch von mir und ich denke, Charlotte, für dich ist es ähnlich. Du hast das bestimmt auch schon gedacht. Ich kann es wissen, also weiß ich nicht, aber vielleicht ja schon. Wenn ich eine Station übernommen habe und die war halt nicht so geführt, wie ich das machen würde und es hat irgendwas gefehlt, Briefe waren nicht angelegt, Labore waren nicht kontrolliert worden oder ein Befund wurde nicht gesehen, dann war das für mich eine Vollkatastrophe, weil ich von meiner Arbeitsweise die auf andere übertragen habe. Also das ist auch sowas, was ich in der Klinik gefühlt, also die wenigsten Kollegen, die ich habe, das sind dann auch die, die wirklich die ruhigsten und wohlwollendsten sind und die auch sich, du hast es eben ja auch schon, Jana, angesprochen, als wir über das Lernen und die Fehlerkultur und Vorgesetzte und ältere Generationen und Affekt, also auch gerade diese Affektkontrolle oder den guten Umgang mit den eigenen Gefühlen beschrieben hast. Also ich habe das Gefühl, dass die Kollegen, die in sich am ruhigsten wirken, dass die das am wenigsten andere auch nach außen antragen oder ankreiden. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Oder wollt ihr auch eure Gedanken dazu teilen?
Also wenn du es jetzt so und so reinbringst, an der Stelle ist ganz spannend, glaube ich, beschrieben und ganz, ganz treffend beschrieben. Ich glaube, jemand, der eine Ruhe mitbringt und auch ausstrahlen kann, der ist in der Lage, seine eigenen Gefühle gut zu halten. Also er geht nicht darum, sie wegzumachen. Er kann sie jetzt nicht einfach wegmachen.
Magst du vielleicht kurz in dem Moment erzählen, was dein Gedanke war, weil sich eben...
Tatsächlich der gleiche. Also ich glaube, ich weiß natürlich nicht genau, worauf Jana hinaus wollte, aber ich denke, dass manche Menschen einfach sehr in sich ruhen. So, und das sind vielleicht auch die diese Impostergedanken gar nicht erst haben, die da einfach von Anfang an vielleicht auch anders groß geworden sind. Vielleicht müssen wir so weit zurückgehen, also eine ganz andere Einstellung von Anfang an zu all diesen Themen hatten und so eine innere Ruhe in sich selber haben, dass sie ja das irgendwie vielleicht einfach akzeptieren oder eine andere Art und Weise. Also vielleicht ist es auch ja nur das, was bei uns ankommt, wie sie es vermitteln, dass das widerspiegelt, was in ihnen selber letztendlich vorgeht und dass das eine ganz andere Art und Weise ist an dieses Grundproblem, an diese Grundkonstellation, an dieses Habitatsklinik, nennen wir es mal so, ranzugehen.
Ja, ne? Ich hätte noch einen Gedanken, weil wir haben ja vorhin auch so ein bisschen ausgeführt, wie das mit unserer Erziehung zusammenhängen kann. Und wenn wir jetzt überlegen, dass vielleicht auch gerade dieser schwierige Umgang, Fehler wiederzuspiegeln, dieses schwierige, das einfach die Problematik, die eigenen Gefühle anzuerkennen und damit umgehen zu können und dann das nicht auf andere weiterzuschieben. Das hatte Jana ja vorhin so gut erklärt, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man als Kind das gar nicht gelernt hat, was Wut ist. Also ich zum Beispiel habe jetzt erst in meinem Meditationskurs vor, ich glaube 4 Jahren oder so, festgestellt, okay, das, was du gerade fühlst, das ist Wut. Und entsprechend muss ich mich da auch outen, dass ich auch, wenn ich überfordert bin, und es muss gar nicht mal Verantwortung sein, die mich dann überfordert, sondern es kann auch einfach die Tatsache sein, dass da 9 Akten liegen und 9 Frauen auf mich warten, untersucht zu werden, dass ich dann schon irgendwo explodiere, in Anführungszeichen, weil ich mit dem Gefühl, ich weiß gar nicht, was das dann genau für ein Gefühl ist, also das finde ich noch heraus, aber das ist etwas, wo ich mir dann irgendwo ein Ventil suche und ich meine, ich habe das ja registriert, ne, und man arbeitet daran und man sucht einen anderen Weg, aber vielleicht ist das auch etwas, was in der Erziehung im Vorfeld dann vielleicht nicht so optimal gelaufen ist in den Generationen ganz, ganz weit. Also das war dann ja, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das dann Jahrzehnten Generationen das angefangen hat. Aber ich glaube, ihr könnt meinen Gedanken gerade folgen, ne? So langsam, aber sicher merke ich die Dauer des Gesprächs schon. Aber ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, vor allem finde ich es sehr spannend, dass wir darüber nachdenken, inwieweit hängen eigentlich solche Gedanken von, ich bin nicht gut genug, und das werden die anderen schon alle merken, dass ich nicht gut genug bin, das fliegt schon noch irgendwann auf, überhaupt damit zusammen, wie ich mich sehe und wie ich mit meinen Gefühlen umgehe und welche Gefühle ich überhaupt habe. So, weil wir in der Klinik so geguckt haben, wie gehen die Menschen miteinander um, die da eher eine Ruhe innerlich haben und dann auch ausstrahlen, wie gehen die mit anderen um, wie gehen die auch mit vielleicht ungünstigen Situationen um, und wir machen, dass die eher, ich würde mal sagen, ein höheres Maß an Impulsivität haben, also wo Gefühl gleich rausgeht so, und nicht Gefühl gehalten wird. Und das ist ja schon so ein bisschen reingebracht, wo kommt das eigentlich her? Das hängt natürlich ganz, ganz stark auch damit zusammen, wie wurden wir ganz, ganz früh begleitet? Wie wurden Gefühle aufgenommen? Gab es da Menschen, die gehalten haben für uns? Also fängt mit einem Baby an. So ein Baby braucht jemanden, der es erstmal hält, äußerlich und auch innerlich. Und wer ist eigentlich da, das nennen wir ja Containing, der diese Gefühle hält dann für den anderen? Und dann merken wir selbst als Erwachsene, wie sich das anfühlt, wenn andere da sind, die ihre Gefühle gut halten können und dann die von dem anderen auch noch mit. Also wenn dann noch jemand kommt, und das ist ja in so einer Lernumgebung so, der unsicher ist und nervös und fragend und zweifelnd, der seine Gefühle halten kann und dann diese Gefühle vom anderen auch noch mit, dann würde ja eine Ruhe entstehen und auch eine andere Art von Lernatmosphäre. Wobei ich jetzt ja in der Klinik nicht drin bin, ne? Aber so würde ich es mir vorstellen. Also wir hängen diese Gedanken von, ich bin nicht gut, damit zusammen, was fühle ich überhaupt und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Weil es ist schon, finde ich jetzt, Das war jetzt nicht so in den Untersuchungen drin, die ich so darüber gelesen habe, aber es ist schon eine Art von Autoaggression, finde ich selber. Wenn ich die Gedanken habe, ich bin nicht gut. Also wenn ich meinem anderen das immer sagen würde, da würde man doch denken, Mensch, das war ganz schön gemein. So, hör doch mal auf, da gibt es dir doch voll Mühe, ist doch voll fies. Und dann würde man merken, das hat was Aggressives. Es hat was Aggressives, jemandem immer wieder zu sagen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das war schlecht, das war kacke. Und wenn man das zu sich selber sagt, ist es natürlich dann auch eine Art von Aggression, eine Autoaggression, die geht gegen mich. Und warum habe ich denn eigentlich mal gelernt, meine Aggression gegen mich zu richten? Also an wen gehörte sie eigentlich? Gehört sie eigentlich jetzt vielleicht zum Vorgesetzten, wo man sagt, also ich hätte mir wirklich eine bessere Begleitung gewünscht in dem Moment. So, dann wäre sie vielleicht da. Also das kann man jetzt natürlich nicht immer machen in der Realität. Ne? Aber warum richte ich eigentlich dieses Destruktive an mich und wo sollte es eigentlich mal hin?
Dann machst du jetzt die nächste Schublade auf, weil ich habe auch das Gefühl, von dem, was die Community mir widerspiegelt und was auch so meine eigenen Erfahrungen sind, dass auch einfach die Selbstfürsorge, die man sich selbst gegenüberbringt, und vielleicht passt das auch zu dieser Autoaggression, die du gerade beschrieben hast. Allein die Tatsache, dass wir durcharbeiten, 10 Stunden ohne auf Toilette zu gehen, nicht zu essen, dass das für uns normal ist, 24 Stunden durchzuarbeiten. Also ich meine, das ist ja nicht gesund und das wissen wir alle. Auch krank zur Arbeit zu kommen, das sind so diese klassischen Themen, die Basics der Selbstfürsorge in Anführungszeichen, die nicht erfüllt sind und wo man richtig hart arbeiten muss, dass das zum Beispiel jetzt bei uns im Team, dass die Assistenten sich dann auch krank melden oder auch, dass ich mich auch krank melde. Also da haben Lina und ich gerade vorher auch drüber gesprochen, weil ich halt krank zur Silvestergruppe arbeiten kommen musste, weil das sonst in einer maximalen Überbelastung von einer Person geendet wäre. Und ich würde das auch eigentlich mit zu dieser Autoaggression mit dazu zählen, oder? Wie siehst du das?
Ja und nein. Also irgendwie ja, wenn ich mit mir dann nicht gut umgehe und sage, meine Bedürfnisse stehen hier grundsätzlich hinten an. Das, was ich gerade brauchen möchte, ist grundsätzlich weniger wichtig. Das muss ich mal können. So, das ist auch eine Art von Beziehungsfähigkeit, sonst kann ich das nicht führen und das kann ich auch nicht arbeiten, wenn ich immer sage, nee, das, was ich will, ist aber gerade viel wichtiger. Aber wo gibt es dann da die Grenze? Deswegen habe ich gedacht, ja und nein, wenn es so sehr gefordert wird in der Umgebung und ich vielleicht auch ein Stück weit berechtigterweise das Gefühl habe, ich darf hier gar nicht nein sagen, dann arbeite ich vielleicht in einem, ich sag's mal ein bisschen provokant, in einem übergriffigen System. Also dann haben Grenzen da wenig Daseinsberechtigung und entsprechend habe ich selber nachvollziehbarerweise nicht das Gefühl, auf Grenzen hinweisen zu dürfen. Weil wenn ich krank bin, ist es eine Grenze des Körpers und eventuell ja auch der Psyche, die sagt, es reicht, Stopp, Hilfe, Pause, erschöpft, Ruhe. Und wenn selbst diese Grenze, wenn es schon in den Körper geht und der Körper sagt, ich kann da wirklich nicht mehr, wenn diese Grenze nicht zählt, ja, dann habe ich wahrscheinlich erst recht keine Möglichkeit, Grenzen aufzuzeigen, wenn ich gesund bin in dem System, wenn nicht mal mehr krank sein als Grenze akzeptiert wird. Also deswegen ist es nicht per se etwas Autoaggressives, sondern eher ein aggressives System. Klingt ein bisschen krass jetzt, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Und es ist ja auch in der Art des Umgangs miteinander auch aggressiv. Und vielleicht könnte man sich da fragen, warum muss es vielleicht aber auch an manchen Stellen aggressiv sein? Oder warum musste es vielleicht mal aggressiv sein, damit sich das dann abbauen kann und ein anderes Miteinander entsteht? Weil die Angst ja durch die Verantwortung, durch diese Risiken im Hintergrund ja dann auch immer mitschweben können. Und Tod ist pure Angst. Also da müssen viele Menschen lebenlang mit einem Umgang finden, dass überhaupt Tod eine Rolle spielt. Und das ist etwas wie Sterben gibt und eine Endlichkeit gibt. Das heißt, es ist sowieso eine Angst. Und Krankenhaus als Arzt oder Ärztin ist man natürlich ständig mit dem konfrontiert, was andere erfolgreich verdrängen und ausblenden können. Das heißt, es macht ja sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel Angst. Nicht immer bewusst. Also das merkt man ja nicht immer bewusst. Auf einer bewussten Ebene könnte man dann das ein bisschen rationalisieren, sagen, ja, weiß ich ja, kommen wir alle mal hin oder der Mensch oder war eben auch sehr, sehr krank. Das ist dann eben die logische Konsequenz oder so. Aber unbewusst ist es immer wieder die Konfrontation mit dem Ende. Und wahrscheinlich eventuell auch im Umgang dann mit Angst, weil man schon auch sagen könnte, wo zu viel Angst ist, fehlt die Wut. Und wo zu viel Wut ist, da hat der Mensch die Angst nicht mehr so im Gefühl mit drin. Wisst ihr ein bisschen, wie ich das meine?
Ich wollte gerade fragen, ob du insbesondere jetzt diesen Gedanken mit Wut und Angst, das hört sich an, als wenn es zwei Gegenspieler sind. Vielleicht kannst du den noch mal ein bisschen genauer erklären.
Wenn ich sehr aggressiv werde anderen gegenüber, dann kann es sehr gut sein, dass ich in Wahrheit große Angst habe. Dass ich zum Beispiel große Angst habe, selber irgendwie angegangen zu werden. Und deswegen mache ich mich groß und werde laut und mache den anderen klein. Der kriegt dann ja Angst. Und dann sind wir wieder in so einem Geschehen von, ich wehre meine Gefühle ab, in dem Moment der andere die hat. Und dann habe ich ja das Gefühl, ich habe meine Angst, das ist ja sehr, sehr unbewusst, ne? Das merken die Menschen ja nicht. Denken jetzt nicht, oh, was passiert denn hier Cooles? Jetzt habe ich nämlich meine Angst total im Griff, weil du sie hast. Und weil ich dir ja Angst machen kann offensichtlich, habe ich die Angst unter Kontrolle. Sehr, sehr unbewusst. So, aber dann merken wir, jemand, der sehr wütend ist in dem Moment, hat sehr wahrscheinlich im Hintergrund eine ihm nicht bewusste, also analytisch würde man sagen, eine zum Beispiel verdrängte Angst. Und andersrum eben auch, wenn jemand sehr, sehr viel Angst hat, dann fehlt ihm vielleicht manchmal an der Stelle auch ein Stück weit Wut, um sich schützen zu können, um sich verteidigen zu können, um sagen zu können, nein. Also nein kann ja auch eine Art von gesunder Aggression sein. Oder ja, das habe ich so gemacht. Nein, so werde ich es nicht machen. Oder ja, da habe ich mich umentschieden. Und das werde ich wieder machen. Also auch das sind ja alles, naja, so würde ich sagen, Floskeln, aber so eine Art von Redewendung, die deutlich machen, es ist eine gesunde Art der Abgrenzung und damit auch der Aggression. Wenn man viel Angst hat, dann könnte es sein, dass der Mensch vielleicht das Gefühl hat, ich habe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann, nein, ich kann wirklich nicht arbeiten. Oder nein, ich kann das hier gerade nicht übernehmen, weil ich habe es wirklich noch nie gemacht. Mir wurde es noch nie gezeigt.
Wir hatten im Vorfeld schon überlegt, um vielleicht ein bisschen den Übergang auch zu finden. Also wir haben jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, warum diese Gedanken destruktiv sein können, um auch ein bisschen dazu zu kommen, warum sie vielleicht auch positive Effekte haben können. Wäre einer davon dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man seine Grenzen eben, wenn man imposterähnliche Gedanken hat, dass man die eigentlich sehr bewusst erkennt und dass es vielleicht gut wäre, wenn man sie auch, also wenn man das so framed, dass man quasi sich nicht selber sagt, ich kann nur einen bestimmten Prozentsatz von dem, was ich können müsste oder ich weiß nur einen bestimmten Prozentsatz von dem, was ich wissen könnte, sondern dass man das eher so in seinem Kopf sich zurechtlegt, dass man sagt, das weiß ich und das Wissen ist unendlich und das, was ich weiß, ist okay und hier sind meine Grenzen und ich stehe zu diesen Grenzen aber auch und ich erkenne die an und dass ich weiß, was ich kann, ich stehe dazu, was ich kann und ich weiß aber auch, was ich nicht kann und dazu stehe ich genauso und ich grenze mich jetzt gegenüber diesem ganzen destruktiven System einfach ab, indem ich sage, das ist so und ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich kann für mich selber daran arbeiten, perspektivisch, indem ich mir vornehme, ich mache die Fortbildung, ich lese diesen Artikel oder ich mache irgendwie nochmal 2 Stunden extra in der Notaufnahme und gucke mir irgendeine Untersuchung oder so an. Aber ich mache mich dabei nicht tot. So, und ich mache das, was in meiner Macht steht, um mich innerhalb dieser Grenzen weiterzubilden. Aber mir ist eben bewusst, dass es diese Grenzen gibt und ich ziehe sie nach außen hin auch deutlich und ja, erlange dadurch vielleicht dann all das, was verloren geht durch diese Angstgedanken oder diese Unzulänglichkeitsgedanken wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Theorie ist, aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht manchmal auch gut sein kann, zu wissen, was man kann und was man nicht kann und dass man entsprechend vielleicht auch manchmal ein bisschen, mir fällt gerade das englische Wort ein, vernünftiger ist es vielleicht, damit umgeht. Und vielleicht auch manchmal eher sagt, das traue ich mir gar nicht zu.
Das glaube ich auch die Demut. Ne? Das glaube ich die Demut, die Diana vorhin schon angesprochen hat. Also ich weiß zum Beispiel gerade, was du beschrieben hast, Charlotte, das passt 100%ig zu mir, als ich angefangen habe, Oberärztin zu sein, weil ich habe dann gedacht, oh mein Gott, kriege ich nicht hin und bin ich noch nicht so, also obwohl ich das natürlich selbst gewollt habe, Oberärztin zu werden, das war ja, aber mein Gedanke war dann, okay, was sind meine Lücken und wie kann ich die schließen? Und dann hatte ich so voll das hohe Maß an Selbstwirksamkeit, weil ich dann wirklich losgezogen bin und ich habe all diese, ich habe eine lange Liste gemacht an Dingen, die ich noch lernen musste, bis der erste Dienst kam, bis ich da alleine stand. Und dann habe ich die Sachen gelernt. Ich habe die abgehakt, bis ich genau wusste. Und das war nicht unbedingt, dass ich jetzt gerade bei chirurgischen Fächern ist ja schwer, das dann wirklich zu lernen, aber dass ich wenigstens weiß, wie es geht. Und wenn man nicht 2 linke Hände hat, dann kriegt man das auch hin. So, ne? Also jetzt nicht große aufwendige OPs, um Gottes Willen, aber so die Basics, die dann halt mal sein können, irgendeine Blasenverletzung oder sowas. Das ist nichts Wildes eigentlich, aber wenn man es noch nicht gemacht hat, ja gut, aber dann muss ich wissen, wie geht's. Und das hat mir jetzt, um ein konkretes Beispiel einmal zu geben, das hat mir richtig viel geholfen. Und das ist auch das, was ich in Sicher Starten immer erkläre. Jana, das ist so ein Online-Kurs, den ich aufgesetzt habe für den Berufseinstieg, so um halt auch Ängste einfach zu nehmen. Was sind so gängige Tipps? Und eine Sache, die ich halt einfach jedem Berufsanfänger empfehle, ist so ein Buch einfach zu führen, wo die ganzen Notfallnummern drin stehen und einfach die wichtigsten Dinge, die immer passieren können, die man meistens, woran man sich nicht erinnert, dass man das einfach in der Kitteltasche hat, dass man immer nachgucken kann. Also allein das, und da habe ich diese Liste an Dingen, die ich nicht wusste, auch alles reingeschrieben. Das hat mir super gut geholfen. Aber vielleicht, dass du jetzt noch aus der Expertenperspektive noch ein paar Tipps, die uns, weil wir haben es jetzt ja wirklich tatsächlich sehr, sehr ausführlich, ich glaube, wir haben das ganze Kliniksystem hinterfragt und analysiert, das war super spannend, aber wir wollen jetzt natürlich auch schon, das hat die Lina ganz gut angestoßen, wieder dahin zurückkommen, dass wir auch Lösungsvorschläge mitgeben.
Also ich glaube, wenn ich so eine Haltung entwickeln kann, wie du sie eben so skizziert hast, Charlotte, dann bin ich schon sehr, sehr weit. Also dann habe ich, glaube ich, schon eine sehr reflektierte und sehr beeindruckende Haltung entwickeln können in diesem System. Jemand, der diese Imposter-Gedanken sehr quälend hat, der kann ja wahrscheinlich genau das eben nicht. Der kann eben genau nicht sagen, das und das kann ich. Der kann eben nur ganz viel sagen, was er nicht kann. Das heißt, wenn jemand so eine Gedanken wirklich quälend hat, dann würde ich sagen, hilfreich könnte auf jeden Fall sein, sich der Erfolge einfach mal bewusster zu werden und bewusster werden, also um diese externe Attribuieren so ein bisschen auflösen zu können. Bewusster werden könnte ich mir das, indem ich es aufschreibe, also richtig schwarz auf weiß, dann mal lese und mir dann vielleicht mal, weil irgendwas wird da ja stehen, was ich schon mal gemacht habe und kann, und dann kann man sagen, ja, da ist ja schon mal was, also kann man ja was hinschreiben. Und wenn ich mir dann noch überlege, das wäre jetzt nicht meins, was ich da hingeschrieben habe, sondern von jemand anderem. Wie würde ich das denn dann sehen? Wie würde ich das dann einordnen, wenn das jemand anders geleistet hätte? Und ganz oft können diese Menschen dem dann ja viel, viel, viel mehr Positives abgewinnen und dem Ganzen zusprechen, sagen, boah, das ist schon irgendwie beeindruckend. Und dann kann man sich so ein bisschen mit so einem Perspektivwechsel da ja schon mal aus diesen eigenen Überzeugungen rausbewegen. Ich finde schon, dass es auch hilfreich sein kann, sich klarzumachen, wenn es wirklich etwas ist, was ich sehr typisch von mir kenne. Und wenn es dann irgendwann etwas Krankheitswertiges bekommt, dann müsste man ja wirklich auch gucken, wie tiefgehend ist das, wo kam das mal her und wessen Stimme ist es eigentlich? Weil auch dann kann ich mich ein bisschen davon distanzieren und sagen, okay, das ist ja gar nicht meine Stimme. Das wäre auch etwas zum Beispiel. Oder wenn man sich deutlich macht, da gibt es tatsächlich Untersuchungen darüber, dass die Menschen, die eher tiefer stapeln, das ist das Gegenteil von dem Hochstapeln, tiefer stapeln und da wirklich sehr demütig sind und auch eher nochmal zweifeln an sich, dass die auch häufig sehr gut sind, weil die einfach eine viel höhere Bereitschaft mitbringen, etwas nachzugucken, sich weiterzubilden. Wenn ich weiß, okay, diese Zweifel, die ich habe, diese Selbstzweifel, die füttern aber auch etwas Gutes. Und ich bin jetzt nicht in einem Krankheitsmaß, sondern in einfach etwas, wo ich dadurch auch was erreichen kann. Da kann ich doch sagen, ist doch schon auch gut. Ist doch schon auch gut, dass ich diese Zweifel habe. Solange ich eben auch sehen kann, was kann ich alles. Und das ist halt wichtig. Und da hilft Sprechen. Reden hilft. Sonst gäbe es diese ganze Art der Psychotherapie nicht. Wenn man nicht denken würde, reden würde helfen. Und ihr habt das ja zum Glück schon gesagt. Ihr kennt es ja, miteinander darüber zu sprechen mit anderen. Und anscheinend ist es im Klinikbereich doch auch nochmal öfter so, dass man darüber sprechen kann und dann merken kann, okay, es geht anderen auch so. Und dann finde ich auch, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn man sprechen kann, wenn man gucken kann, wo kam es vielleicht mal her und sich das auch mal aufschreiben kann oder vielleicht abgleichen kann mit den anderen, wie haben die das denn erlebt? Und wenn die sagen, was super souverän oder total mutig, das so zu machen. Und dann sich das wirklich auch zu Herzen zu nehmen, nicht zu schreddern innerlich, nicht klein zu häckseln und auszuspucken wieder und sagen, boah, die wollten nur nett sein, sondern wirklich aufzunehmen und sagen, ja, und sonst zur Not immer noch mal wiederholen. Damit auch darauf, das nennt man dann eine Repräsentanz, irgendwann eine innere Stimme wird, die sagt, doch, war gut, war gut. Wenn es einfach nur okay ist, ist auch okay, aber irgendwann darf es auch ein, habe ich gut gemacht, so, wow, war ich da mutig, mit so viel Aufregung im Bauch in die neue Situation zu gehen oder mir eine Liste zu machen, was ich noch nicht konnte, das abzuarbeiten. Ich kann mich ja anscheinend wirklich auf mich verlassen. Ich weiß, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Damit kann man doch mit einem guten Gefühl ins Bett gehen.
Das klingt echt ziemlich schön, oder? Was meinst du, Charlotte?
Ja, total. Ich hatte letztens auch so ein kleines Aha-Erlebnis, das ich dir schon erzählt, Nicole. Das war eine Situation, in der wir haben relativ viele Doktoranden in unserer Arbeitsgruppe und eine davon ist irgendwie so sehr bemüht und die kniet sich so richtig rein und macht immer so das bisschen extra und ist sehr strukturiert und sehr organisiert. So, und die erinnert mich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen an mich selber. Und ich habe letztens festgestellt, dass sie sich offensichtlich gar nicht das gleiche Niveau zuschreibt, was ich ihr zuschreiben würde, so das Leistungsniveau. Und das war irgendwie so ein totaler Aha-Moment für mich, weil ich dachte, wie witzig, weil ich war irgendwo mal selber an dieser Position und jemand war über mir in meiner Position und hat in mir Potenzial gesehen. Und dieses Potenzial habe ich in mir selber in diesem Moment nicht gesehen. So, und jetzt sind wir 5 Jahre weiter und ich bin an einer Position, wo ich selber dieses Potenzial, was offensichtlich wieder jemand, der 5 Jahre über mir ist, in mir sieht, immer noch nicht sehe. Und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Und ich glaube, Stichwort Perspektivwechsel, das ist manchmal auch sehr hilfreich, sich einfach zu überlegen, wo kommt man her? Was hat man schon alles geschafft? Genau, das, was du gerade sagtest, ja, dass man sich das einfach mal aufschreibt und sich darüber bewusst wird, dass dieser Weg, den wir gehen, ja einfach irre lang ist. Der fängt in der Grundschule an und geht übers Gymnasium, übers Abitur, übers Medizinstudium, über 3 Staatsexamine und dann macht man eine Facharztweiterbildung und jeder einzelne Tag hat so viele Herausforderungen und es laufen auch ganz viele Sachen gut und die vergisst man irgendwo einfach auf diesem Weg und sieht bei diesen ganzen kleinen Schritten nicht, wie viel man eigentlich schon geschafft hat. Und das war ganz süß. Das hat einer meiner Oberärzte letztens mal gesagt, das ist 2,5 Jahre her, bevor ich ins Berufsleben gestartet bin, da hatte ich auch gesagt, dass ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig bereit fühle. Und dann meinte er, ich fühle mich manchmal auch wie ein kleiner Idiot. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich hier mache. So, und da ist die Kompetenz in Person für mich. Und ja, ich glaube, es wird uns allen sehr gut tun, mehr dazu zu stehen, was man eigentlich geleistet hat und das auch wirklich für sich anzuerkennen und mal zu überlegen, wie toll man das eigentlich fände, wenn jemand anderes das geleistet hätte, warum man sich selber das eben nicht als was sehr Positives zuschreiben kann oder das anders oder nicht ganz so positiv wertet und dass man sich eben auch den Faden verloren. Aber ich glaube, ihr müsst es sagen, bitte.
Voll. Und ich glaube, das wird noch wichtiger, wenn wir nochmal Jana wiederholen, die vorhin erklärt hat, 5:1, dann müssen wir das eigentlich permanent zu uns sagen oder uns beibringen oder uns vorhalten, in Anführungszeichen, vorhalten ist das schlechte Wort dafür, aber uns noch deutlicher machen, was wir über den Tag eigentlich schaffen. Und das können dann ja auch schon die kleinsten Dinge sein, die, also schon allein, dass man es irgendwie schafft, bis 10 seine Patienten zu entlassen, denen allen den Brief in die Hand zu drücken, so. Das ist ja eigentlich schon mega das Erlebnis und allein das mal zu feiern, so. Also so kleine Sachen über den Alltag sich rauszusuchen, so kleine Meilensteine und die auch wirklich dann zu würdigen, dass man das geschafft hat im Klinikalltag, wenn wir das mal runterbrechen an wirklich greifbaren Dingen, die wir machen. So, oder halt auch eine reibungslose Visite abzuhalten oder auch einfach mal ein Danke. Oh, das ist der Knaller schlechthin. Da hatte ich so ein Patientengespräch und die Patientin hat mir hinterher gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber sie findet das total schade, dass manche Ärzte immer, wenn sie sich bedankt, dann sagen, Schulterzucken ist doch mein Beruf. Und dass sie die Wertschätzung, die sie dann entgegenbringt durch das Danke, dass sie die gar nicht richtig annehmen und gar nicht richtig ankommen lassen und fühlen. Und das ist auch sowas, was ich versuche, seitdem sie mir das gesagt hat, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber das ist auch so eine wirklich schöne Sache, weil die Patienten bedanken sich ja doch häufiger, als man denkt. Man hört es nur nicht.
Oh, wie schön. Also wie toll, das nochmal so zu beschreiben, dass es schon da ist, das Schöne und die guten Rückmeldungen, aber dass die so verloren gehen. Und tatsächlich ist das bei Menschen, also muss jetzt ja nicht nur so sein, aber bei Menschen, die eine große Angst haben zu versagen und einen hohen Anspruch mitbringen an sich und häufig dann ja auch an die Umgebung, schon eher die Regel, dass das gute Rückmeldungen, das Komplimente, die werden nicht aufgenommen. Die führen nicht zu so einem inneren Bauchpinseln, sondern die gehen durch. Das ist ja wie so eine Abwehr. Das ist ja wie so eine Abwehr, wenn man sagt, ja, ist halt mein Beruf. Statt zu sagen, ja, danke, freue ich mich, wenn es Ihnen besser geht oder wie auch immer das dann in dem Moment wäre. Und auch das kann man vielleicht Menschen mitgeben, versucht zumindest mal ein bisschen anders hinzuhören. Wer guckt wie? Wer guckt auch freundlich? Aber wir haben ja alle doch eine Brille immer wieder auf. Wer sagt was Nettes? Wer sagt zu anderen was Nettes? Also um immer wieder das Nette, das Miteinander, das Positive mehr wahrzunehmen und aufzunehmen. Und dann, wenn das mehr rein darf, dann kann ich ja auch irgendwann, also wie gesagt, kommt drauf an, wie tiefgehend das psychisch sozusagen dann ist in dem Gerüst. Aber dann kann ich ja auch irgendwann das, was ich selber mitbringe, anders annehmen. Wenn mir dann andere rückmelden und sagen, boah, finde ich schon beeindruckend, muss ich das nicht gleich abschmettern und sagen, ja, ist halt irgendwie normal, macht man halt oder muss ja oder so. Ich weiß gar nicht, was man darauf jetzt so antworten würde. Dann kann man sagen,
oh, ist ja mein Beruf.
Ist ja mein Beruf, genau. Man kann vielleicht sagen, danke oder schön, dass du es sagst. Es wäre auch schon schön, wenn Menschen mitkriegen, nett. Also bitte Leute, sagt euch auch die netten Dinge.
Ja, das ist, jetzt fällt es mir wieder ein, wo du das sagst, der zweite Punkt, auf den ich vor ungefähr 3 Minuten hinaus wollte, dass es auch, glaube ich, dem System extrem gut tun würde, wenn man zu seinen Schwächen mal steht und wenn man die zugibt und auch einfach mal sagt, hey, wusste ich auch nicht oder hier fühle ich mich auch unsicher. Das wird allen anderen wiederum so viel mehr Sicherheit geben, wenn man merkt, es geht irgendwie ein so. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Problem dieser Profilierungshaltung, die alle annehmen, wenn sie in dieses oft zitierte Haifischbecken reinspazieren. Niemand will sich irgendwie oder niemand will eine Angriffsfläche nach außen hin bieten und alle haben diese Fassade und niemand will sich da richtig hintergucken lassen. Aber ich glaube, wenn es das nicht gäbe und wenn alle einfach ein bisschen dazu stehen würden, dass wir alle nur Menschen sind und Fehler machen, dann wäre es ein bisschen einfacher. Ich selber habe damit gute Erfahrungen gemacht, auch mal zu sagen, fällt mir schwer, kann ich nicht. Und ich glaube, das ist was sehr Gesundes, was man auch daraus lernen kann, dass man solche Impostergedanken manchmal hat, dass man dann die einfach annimmt und sagt so, ja, jetzt fühle ich mich so und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann das nicht. Und dann kriegt man entweder die Rückmeldung, ja, du kannst das nicht, aber ich kann dir helfen. Oder man kriegt die Rückmeldung, doch, ich traue dir das zu und mach's doch einfach mal. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, diese Gedanken eigentlich auch positiv für sich zu nutzen, wenn man sie erstmal als solche erkannt hat und merkt, dass ja der grundlegende Gedankenzusammenhang oder die Kausalität, dass die vielleicht eigentlich gar nicht richtig stimmt. Und das ist bestimmt was, womit man arbeiten muss. Ich glaube nicht, dass es was ist, was sich von heute auf morgen ändert, aber das war auf jeden Fall sehr hilfreich heute Abend, um einen Ansatz zu finden und da langsam ranzugehen. Und ich hoffe, dass es allen, die zuhören, ähnlich geht, weil genug Ansatzpunkte waren, um sich selber zu reflektieren und vielleicht auch zu überlegen, im eigenen Verhalten was zu ändern, insbesondere wenn man aufsteigt und selber in Führungspositionen irgendwann geht, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen können und an uns arbeiten können. Insofern, Jana, vielen Dank.
Ja, voll.
Sehr, sehr professionelle Einschätzung und deine Tipps und Erfahrungen. War wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ja, freue ich mich. Freue ich mich auch dabei gewesen zu sein. Danke für die Einladung. Super spannend, so gemeinsam drauf zu gucken.
Ja, ich fand es auch richtig cool. Ich glaube, wir können auch noch ganz lange das System weiter auseinandernehmen. Ich würde tatsächlich, wenn ich es jetzt nicht vergesse, was ich sagen wollte. Ich finde, Führung beginnt nicht nur ab der Position Oberärztin, Oberarzt. Führung beginnt, und das betone ich immer, immer, immer wieder, schon ab dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich Studenten sind. Weil ab dem Zeitpunkt kann es ja sein, dass wir andere Studenten im PJ bereits einarbeiten sollen. Und auch da ist ja auch wieder die Frage, wie gehen wir miteinander um? Führung beginnt ab dem ersten Tag, wo wir die Station leiten. Führung beginnt, wenn wir mit unseren Patienten umgehen, wie wir mit uns umgehen. Und ich sehe Assistenten, die noch nicht lange arbeiten, die einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen und dann halt auch mit ihrer Angst andere Lösungswege eingehen, die wir nicht gutheißen, die wir jetzt genauso diskutiert haben, aber aus einer anderen Position heraus, ne? Also deshalb, ich glaube, dass das insgesamt jetzt nicht nur für oberärztliche, chefärztliche oder Wochen immer, sondern ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden und jeder an sich arbeiten, und das auch schon ab Tag 1, weil wir bekommen das auch einfach nicht beigebracht. Ne? Wir bekommen nicht beigebracht, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander zusammenarbeiten können, wie wir uns auf menschlicher Augenhöhe begegnen. Und ja, deshalb fand ich das jetzt auch einfach super spannend, Jana. Vor allen Dingen die Gedanken, ja, auch was der Affekt machen kann. Ne? Also wenn wir mit unseren Gefühlen nicht ganz zueinander kommen und auch einfach ja eigentlich so ziemlich alles, was du uns heute erklärt hast und was heißt erklärt, also mal so in den Raum gestellt hast, ob das vielleicht so sein könnte. Ne? Gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, andere Kollegen und Kolleginnen mit mehr Verständnis und Nachsicht auch zu sehen, ne? Weil die haben das auch nicht gelernt. Also, dass wir jetzt heute in der luxuriösen Situation sind, überhaupt dieses Syndrom zu kennen, oder Syndrom haben wir jetzt gesagt, ist es nicht, aber dass wir das überhaupt wissen, das ist ja schon einfach ein immenser Fortschritt. Und dass wir jetzt, dadurch, dass wir den Podcast haben, das anderen Kolleginnen und Kolleginnen auch noch weitergeben können, denke ich, das kann ja nur gut sein. Und damit sind wir ja schon 10 Schritte weiter als mein Chefarzt oder andere Chefärzte oder andere Oberärzte das in unserem Ausbildungsstand hatten. Das heißt, da haben wir jetzt auch ein Privileg, was wir genießen dürfen. Und dass wir das haben, dürfen wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Vorwurf benutzen, nur weil andere das nicht haben oder hatten. Deshalb würde ich da mal eine Lanze brechen und auch zu mehr Nachsicht und Menschlichkeit in alle Richtungen quasi aufrufen wollen.
Ja, schön.
Bin ich ganz bei dem. Schönes Schlusswort.
Dann hören wir direkt auf, oder? Vielen, vielen Dank euch beiden.
Gleichfalls für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir das zusammen heute machen konnten. Das ist ja was doch schon ein bisschen länger in uns arbeitet. Und ja, ich finde es schön, dass wir das jetzt mal umgesetzt haben.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und einen kleinen Einblick bekommen konnte in eure Arbeitswelt und Gedankenwelt. Und dann euch noch einen schönen Abend.
Danke, euch auch.